Jetzt schon eine ganze Weile her, da hatte ich einen Textabschnitt besprochen in der Predigt, das war 2. Mose 23, dieses Kapitel, aus dem wir gerade den Text gehört haben. Und damals war mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wahrscheinlich nicht, dass dieses Kapitel viel zu lang ist für eine Predigt, und dann habe ich das geteilt. Heute kommt der zweite Teil. Und ich möchte das ganze Kapitel jetzt erst einmal lesen. Schlagt ruhig die Bibel dazu auf und behaltet den Finger drin. Hin und wieder werden wir Einzelheiten aus diesem Text dann genauer betrachten. Also 2. Mose 23, ich lese ab Vers 1. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten und kein falscher Zeuge sein. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der im Recht ist, sollst du nicht töten, denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen, denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken, denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tage sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Alles, was ich euch gesagt habe, das haltet. Aber die Namen anderer Götter sollt ihr nicht anrufen und aus eurem Munde sollen sie nicht gehört werden. 3-mal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe. Im Monat Abib, denn zu dieser Zeit, Moment, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe. Im Monat Abib, denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen, erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir. Und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. 3-mal im Jahr soll erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles, was männlich ist vor dir. Du sollst das Blut meines Opfers nicht zugleich mit dem Sauerteig opfern, und das Fett von meinem Fest soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hivitern und Jebusitern, und ich will sie vertilgen. Du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch tun, wie sie tun, sondern du sollst ihre Steinmale umreißen und zerbrechen. Aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will alle Krankheit von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Lande eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein, und ich will dich alt werden lassen. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst. Und ich will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Ich will Angst und Schrecken vor dir hersenden, die vor dir her vertreiben die Hiviter, Kanaaniter und Hethiter. Aber ich will sie nicht in einem Jahr ausstoßen vor dir, auf dass nicht das Land wüst werde und sich die wilden Tiere wieder dich mehren. Einzeln, nacheinander will ich sie vor dir her ausstoßen, bis du zahlreich bist und das Land besitzt. Und ich will deine Grenze festsetzen von dem Schilfmeer bis an das Philistermeer und von der Wüste bis an den Euphratstrom. Denn ich will dir in deine Hand geben die Bewohner des Landes, dass du sie ausstoßen sollst vor dir her. Du sollst mit ihnen und ihren Göttern keinen Bund schließen. Lass sie nicht wohnen in deinem Lande, dass sie dich nicht verführen zur Sünde wider mich. Denn wenn du ihren Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. So, das war Kapitel 23. Wem das jetzt anstrengend vorkam, diese vielen einzelnen Dinge zu lesen und hören und diese vielen du sollst und ich will und ich werde und du sollst nicht, das kann tatsächlich verwirren. Wir haben im ersten Teil der Betrachtung sind wir bis zu den Versen 10 bis 12 gekommen, in denen Gottes Fürsorge für das Land, die Armen und die Landbesitzer zum Ausdruck kam. Wir wollen jetzt weitermachen. Das heißt, einen kleinen Nachtrag zu diesem ersten Teil will ich doch noch haben, denn mir fiel noch was ein. Sabbat, Schabbat, Ruhe. Wie haben wir gelesen? Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln, aber im siebenten Jahr sollst du es ruhen lassen. Sabbatruhe für einen Gegenstand, für Land? Für eine Person, für den Landbesitzer, das kann ich mir ja noch vorstellen, aber seit wann muss ein Gegenstand sich erholen? Na, diese Frage ist berechtigt, solange wir den Ackerboden für einen Gegenstand halten. Was ist denn so alles drin im Ackerboden? Da sind Bakterien drin. Das sind einzellige Lebewesen in der Größenordnung von wenigen Mikrometern. Was ihnen an Größe fehlt, das gleichen sie durch ihre Anzahl aus. Eine Fingerspitze von gesunder Erde kann bereits mehrere Millionen Bakterien enthalten. Dann gibt es da noch Einzeller. Einzeller, das sind Amöben, Geißel und Wimperntierchen, sind in der Regel deutlich größer als Bakterien. In einem gesunden Boden können rund 1 Million Einzeller in einem Teelöffel leben. Ihr habt einen Teelöffel, von dem Boden hebt ihr auf und da sind 1 Million Einzeller drin. Kleinste Lebewesen. Charles Darwin bezeichnete mal den Regenwurm als den wichtigsten Helfer des Bauern. Die auf einem Hektar Boden lebenden Regenwürmer können zusammen ein Gewicht von bis zu 2500 Kilogramm erreichen. Rund 600 Tonnen Wurmlosung scheiden sie jährlich aus und die von ihnen gegrabenen Gänge können eine Gesamtlänge von rund 9000 Kilometern erreichen. Und 500 Jahre vergehen mindestens, bis etwa 2,5 Zentimeter Mutterboden entstanden sind. Das sind alles Informationen, die habe ich von einer nationalen Landwirtschaftsvereinigung mir herausgesucht aus dem Internet. Die biologische Vielfalt unseres Ackerbodens ist für uns nur mit Hilfe des Mikroskops zu erkennen. Dann ist das, was ich gerade gesagt habe, also eine verhältnismäßig junge Erkenntnis. Gott, der den Menschen und die Tiere aus dem Erdboden aus eben diesem Erdboden schuf, also auch uns, der hat auf diese Weise dem Stoff, aus dem wir gewissermaßen bestehen, auch eine Sabbatruhe eingeräumt. Und jetzt kommt der Vers 13, nach dem Sabbatgebot. Da steht: Alles, was ich euch gesagt habe, das haltet. Aber die Namen anderer Götter sollt ihr nicht anrufen und aus eurem Munde sollen sie nicht gehört werden. Naja, ich habe mir gedacht, dieser Vers 13, das scheint wohl so eine Randnotiz zu sein, denn dass der Schöpfer Gott der einzige anbetungswürdige Gott ist, das ist uns doch klar. Und aus unserem Munde werden doch wohl die Namen anderer Götter nicht gehört werden. Das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Oder wann hat jemand von euch gestern vielleicht den Namen anderer Götter in den Mund genommen? Na? Was für einen Tag hatten wir gestern? Freitag. In unseren Breiten heißt das Freitag. Kommt von der germanischen Göttin Freya. Das ist eine Kollegengöttin von der Venus, im französischen Vendredi. Da haben wir schon mal Namen von Göttern in den Mund genommen. Ne? Und vorgestern? Donnerstag, Donar, das ist der germanische Gott, Gottes Kollege von Jupiter. Also überall da, wo das griechisch-lateinische hingekommen ist, da hat man noch die lateinischen Namen. Und wo sie halt nicht hingekommen sind, da nehmen wir die nordischen, die germanischen Namen. Und jetzt, welchen Tag haben wir morgen? Da haben wir den Sonntag. Wenn man diese Frage einem Juden im alten Israel gestellt hätte, dann hätte der gesagt, morgen haben wir Yom Rishon. Das heißt übersetzt ganz einfach Tag 1. Sein Zeitgenosse in Babylon, der hätte gesagt, morgen haben wir den Tag der Sonne. Und heute haben wir den Tag des Saturn. Ja? Jetzt können wir sagen, oh, das ist auch eine Lösung. Die nehmen die Namen der sichtbaren Planeten und der Sonne einfach für Wochentage. Sie hätten sich auch Blumen aussuchen können und Farben. Das Kind muss ja einen Namen haben, aber wie wir gerade schon gesehen haben, da steckt mehr dahinter. Das sind alles Gottheiten. Jetzt könnte man jeden Wochentag durchgehen, damit würde ich euch langweilen, denn das Ergebnis ist überall gleich. Jeder Wochentag wurde nach einer Gottheit benannt und mit dem Gebot aus Vers 13, keine Namen anderer Götter zu nennen, etabliert der Schöpfergott in seinem Volk ein Alleinstellungsmerkmal. Die Wochentage wurden einfach durchnummeriert. 1-7. Allenfalls der Freitag erhält noch einen zusätzlichen Namen Rüsttag. Als ich die Predigt in Arnsberg gehalten habe, da hat der Greg sich gemeldet und hat gesagt, im Griechischen, das wusste ich noch nicht, im Griechischen ist es auch so. Die Wochentage werden von 1-7 durchnummeriert und der Freitag hat tatsächlich auch noch einen Namen, so Vorbereitungstag, Rüsttag. War interessant. Die Gottheiten der umliegenden Völker sind bei den Hebräern einfach nur Nummern. Und die Planeten und die Himmelskörper, das sind einfach nur Lampen am Himmel. Um den Tag und die Nacht mit Licht zu versorgen, um die Zeit zu strukturieren. Jetzt geht's weiter mit dem Feiern von Festen. Das war der kleine Einschub aus Vers 13. Es geht weiter mit dem Feiern von Festen. Dreimal im Jahr sollte mir ein Fest feiern, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe, im Monat Abib. Denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen, erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir. Und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. 3-mal im Jahr soll erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles, was männlich ist unter dir. Gott nennt also 3 Anlässe über das Jahr verteilt, die es zu feiern gilt. Die Erlösung aus Ägypten, das Passafest. Zweitens den Anfang der Ernte, das ist das Wochenfest. Und drittens den Abschluss der Ernte, das Laubhüttenfest. Und mit den ganzen Festen ist das nicht so einfach. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, das zu kapieren. Man kommt ziemlich schnell durcheinander. Denn die werden an vielen Stellen in den Mosebüchern erwähnt und beschrieben. Und ich bin einfach zur Gisela an den Büchertisch gegangen und sie hat da so ein Faltblatt aus einer Serie Inner Cube, auf dem, da sind die Feste mit den ganzen Hintergründen und den Details recht übersichtlich angeordnet. Man könnte nun die Feste ausführlich durchgehen, aber wir wollen uns heute zu jedem Fest nur auf zwei Gesichtspunkte einlassen. Erstens, welche Wirkung hatten die Feste für das Volk Israel zur Zeit der Wüstenwanderung und während seiner Zeit als sesshaftes Volk? Und zweitens, wo begegnet uns neutestamentlich Gläubigen Jesus Christus? Zu 1. Die Hauptwirkung der Feste ist wohl die dankbare Erinnerung an Gottes erwiesene und verheißene Treue. Passa als Schlüsselmoment der Errettung Israels aus Ägypten. Der Beginn der Ernte erzeugt Dankbarkeit für Gottes tägliche Fürsorge und auch vorweggenommene Dankbarkeit für die noch zu erwartende Ernte. Der Abschluss der Ernte, das Laubhüttenfest, erinnert an Gottes Fürsorge, indem man sich quasi in einer Campingsituation jeweils spürbar ins Gedächtnis ruft, dass Gott das Volk zur Zeit der Wüstenwanderung mit Ernte versorgt hat, obwohl zum Pflanzen gar nicht die Möglichkeit war. Zählt man mal die im alten Israel gefeierten Festtage im Jahr zusammen, so kommt man auf eine Zahl von 26 Tagen. Zieht man davon die Sabbate ab, so bleiben 22 Wochentage, an denen arbeitsfrei war. Der gesetzliche Mindesturlaub in Kanada und China beträgt 10 Tage. In Brasilien 30 Tage, jeweils bei einer 5-Stunden-Woche. Wir in Deutschland liegen mit 20 Tagen im Mittelfeld. In Ländern wie USA und Japan ist es allerdings sehr verbreitet, auf den Urlaub komplett zu verzichten oder teilweise zu verzichten, sodass die japanische Regierung ihre Bürger zu mindestens 5 Tagen Urlaub verpflichten möchte. Oh, 5 Tage Urlaub im Jahr und die musste auch noch nehmen. Eieieiei. Wir stehen in der Gefahr, für unseren Arbeitgeber oder für unsere Kunden ständig erreichbar zu sein. Der Israelit dagegen, der erlebte dreimal im Jahr eine Zeit, in der er für seinen Gott erreichbar war. Für die von Burnout Bedrohten in unserer Gesellschaft gibt es inzwischen ein großes Angebot an Einkehr, Fasten und Besinnungswochen. Gott kannte diese Bedürfnisse der Menschen nach Spiritualität schon lange, bevor wir uns darüber klar wurden. Müssen wir nicht erkennen, dass Gott ein wunderbares Ministerium für Arbeit und Soziales führt? Das war die Bedeutung der Feste für den alttestamentlich Gläubigen. Was ist mit uns Neutestamentlichen? In diesen Festen begegnet uns Christus und sein Erlösungswerk. Ich wäre ja gern dabei gewesen an dem Abend des Ostersonntag, als Jesus den beiden Jüngern zwischen Jerusalem und Emmaus eine Bibelstunde aus dem Alten Testament hielt. Wahrscheinlich hat er sie auch gefragt, sagt mal, welches Fest habt ihr denn letzten Freitag gefeiert? Und woran habt ihr gedacht, als ihr das Lamm geschlachtet habt, dessen Blut an die Türen gestrichen wurde und dessen Fleisch von den Familien verzehrt worden war. Und plötzlich haben sie sich erinnert, wie Jesus von seinem Blut und seinem Fleisch gesprochen hat. Dann wird er sie auf die Bedeutung des zweiten Tages nach Passa hingewiesen haben, das Fest der Erstlingsfrüchte. Ja, Jesus ist auferstanden als Erstling von den Toten. Darauf hat auch Paulus später hingewiesen. Er schrieb in 1. Korinther 15, 23, ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus. Danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Ihr merkt, das ist keine langweilige Aufzählung von Vorschriften, sondern das ist frohe Botschaft von Christus. Zwei Anmerkungen noch zu diesen Festen. Wer von euch hat sich schon mal darüber gewundert oder vielleicht sogar geärgert, dass immer nur alles, was männlich war, zu den Festen gehen sollte? Dreimal im Jahr soll alles erscheinen, was männlich ist vor dem Herrn. Ich denke, dass die meisten Männer in der Lage waren, diesen Befehl Gottes richtig zu interpretieren. Aus den wenigen Berichten, die wir haben über die Teilnahme bei den großen Festen, da dürfen wir schließen, dass die meisten Männer ihre ganzen Familien mitgenommen haben. Und nur die daheim blieben, die für die Reise zu schwach waren oder dringend das Vieh versorgen mussten. Ich denke da an Elkana mit seinen beiden Frauen Hanna und Penina, sowie an den Familienausflug von Josef, Maria und Jesus. Und es gibt noch eine kleine Randbemerkung. Was steht am Schluss von Vers 15? Guck da mal nach, 23, 15, was steht da am Schluss? Ihr solltet doch den Finger drin lassen. Also am Schluss von Vers 15, da steht so ein kleiner Satz. Er scheint aber nicht mit leeren Händen kommen. Keiner darf mit leeren Händen kommen. Früher habe ich das immer so gedeutet, was ja auch richtig ist, bestimmt. Jeder muss was geben. Es muss Geld da sein, damit man so ein Fest auch feiern kann. Ich habe mir gedacht, es geht nur um das Geld für den Klingelbeutel. Heute ahne ich, dass es um mehr geht. Lasst die Hände nicht in der Hosentasche. Packt mit an. Tragt was zum Gelingen des Festes bei. Als ich das schrieb, das war im Sommer. Das war gerade kurz nach dem Flohmarkt, nach dem Sommerfest hier in Hamm. Wer da war, der kann sich erinnern. Ich saß da so. Ich habe gedacht, ich habe mir die Leute so angeguckt, habe sie alle angeguckt. Jeder hatte was in der Hand. Jeder trug was, einen Tisch, eine Schüssel, den Teig für die Waffeln oder jeder hat was gemacht. Nicht mit leeren Händen, das bedeutet, wenn sich alle beteiligen und jeder seine Fantasie und Arbeitskraft mit einbringt, dann gelingt es, dann können alle schön feiern. Jetzt kommt Vers 19. Bei Vers 19 muss man sich fragen, ob das gemeint ist, was wir da lesen. Das Böcklein sollst du nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Wer von euch stand schon mal in der Versuchung, das Böcklein in der Milch seiner Mutter zu kochen? Also gegen dieses Gebot haben wir doch auch noch ganz bestimmt nicht verstoßen. Fleisch in Milch zu garen, das scheint, wenn man in Kochforen nachschaut, ganz leckere Ergebnisse zu bringen. Aber ich glaube nicht, dass es Gott hier um Kochrezepte geht. Manchmal hört man Hinweise darauf, dass umliegende heidnische Völker, Säuglinge in der Milch ihrer Mutter den Göttern zum Opfer gekocht hätten. Das ist zwar eine reißerische Theorie und das hört sich auch ziemlich gruselig an und erklärt dann auch, warum diese Völker alle ausgerottet werden mussten. Aber wenn man genauer hinsieht, dann wird einem klar, dass das gar nicht funktionieren kann. Man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Es funktioniert nämlich überhaupt nicht. Bis genug Muttermilch zusammengekommen ist, um das Böcklein darin zu kochen, ist erstens das Böcklein schon längst verhungert und die erste Portion Milch ist längst sauer, bevor die letzte gemolken ist. Der Hinweis auf heidnische Bräuche führt hier also nicht weiter. Wenn man sich unterschiedliche Bibelübersetzungen mal raussucht zu dem Text, und das könnt ihr ja bequem machen, im Internet gibt es ja diese Bibeln, wo man auf Knopfdruck alle möglichen Übersetzungen hat, da kann man es auch so lesen. Da steht, du sollst das Böcklein nicht kochen, solange es an der Milch seiner Mutter ist. Es könnte also ums Tierwohl gehen. Das würde doch passen zu etlichen anderen Texten, in denen Gott zu sanfter Landwirtschaft und zu nachhaltigen Produktionsmethoden mahnt. Es geht um Nachhaltigkeit. Wir sehen, wir haben hier eine wunderbare Leitung des Umwelt- und Landwirtschaftsressorts. In meiner Bibel steht nach Absatz 19, nach dem Vers 19 ein Absatz und es kommt die Überschrift Mahnungen und Verheißungen für die Zukunft. Was auffällt, wenn man diesen Text mal so nochmal so grob durchliest, ist, bis dahin steht ganz viel, du sollst. Und ab dann kommt zwar auch noch hin und wieder, du sollst, aber es kommt ganz viel, ich will oder ich werde. Und dann kommt der Text, der mich in diesem Kapitel oder die Texte, die mich in diesem Kapitel am meisten irritiert und herausgefordert haben, und die beschäftigen mich noch immer und wahrscheinlich tun sie es, solange ich lebe. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Weg und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Soweit erstmal. Vers 20 ist für Israel eine wunderbare Verheißung. Gott sendet einen Engel vor seinem Volk her, der es unbeschadet an sein Ziel bringen soll. Aber was sollen wir anfangen mit Vers 21? Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Israel soll sich also hüten vor dem Engel, der sie behüten soll. Ein schönes Wortspiel im Lutherdeutsch. Was irritiert mich an diesem Vers? Ist es das Hüte dich und gehorche? Ist es die Aussage, dass von ihm keine Vergebung zu erwarten ist? Ist es die Erwähnung seiner Stimme, auf die sie hören sollten, aufmerksam und bereitwillig, wie es in anderen Übersetzungen heißt? Obwohl uns gar kein Beispiel gegeben wird, dass dieser Engel gesprochen hat. Wir wissen zwar, dass der Engel des Herrn, der für Christus steht und ausführlich mit Mose und mit dem Volk geredet hat, aber es ist nicht dieser Engel vor dir her, wie ich ihn jetzt nenne. Denn dieser Abschnitt, Vers 20 bis 33, wenn ihr da mal gucken wollt, das ist der vor dir her Abschnitt. Diese Formulierung wird in diesem kurzen Abschnitt 8-mal gebraucht, vor dir her. Der Engel. Stephanus sagt in seiner Rede vor dem Hohen Rat, dieser Mose wurde zum Vermittler zwischen unserem Volk und dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm sprach. Er empfing Gottes Weisungen, die zum Leben führen und bekam den Auftrag, sie uns zu übermitteln. Der Engel des Herrn kündigt dem Mose also an, dem Volk den Engel vor dir her zu senden. Vom Wesen der Feuer- und Wolkensäule wird berichtet, dass sowohl der Herr als auch der Engel Gottes in ihr gegenwärtig ist. Der Engel Gottes wird gemeinhin, da denken wir gemeinhin an Christus. Wer ist also dieser geheimnisvolle Engel vor dir her? Wir wollen uns kurz mit dem Begriff des vor dir her beschäftigen. Für den Fall, dass Israel auf den Engel vor dir her hört und alles tut, was Gott ihm sagt, wird unter anderem Folgendes passieren. Vers 23. Mein Engel wird vor dir hergehen, wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern und ich werde sie austilgen. Vers 27. Meinen Schrecken werde ich vor dir hersenden. Und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Und ich werde dir den Rücken aller deiner Feinde zukehren. Vers 28. Auch werde ich Angst vor dir hersenden, damit sie die Heviter, Kanaaniter und Hethiter vor dir vertreibt. Das vor dir her in den gelesenen Versen steht im Zusammenhang mit Begriffen wie austilgen, Schrecken, Verwirrung und Angst. Was wir festhalten können über den Engel vor dir her, ist Folgendes. Für das Volk Israel gibt er Schutz und Führung und er vermittelt ihnen den Willen Gottes. Nach außen hin sorgt er für den Sieg Israels über die feindlich gesinnten Völker. Was nach wie vor irritiert, ist die Aussage, sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Und ich dachte immer, Gott ist ein Gott, der gerne vergibt. Nun ist das ein Text, geschrieben im Alten Bund, gerichtet an Gottes Volk zu Beginn der Wüstenwanderung. Hat er mir als Christ des neuen Bundes auch etwas zu sagen? Wir können mal versuchen, diesen Text mit den Augen eines neutestamentlichen Christen zu lesen. Stellen wir uns vor, Jesus liest uns diesen Text vor. Wir haben so eine Situation, wo Jesus zu seinen Jüngern redet und haben dabei die Verse 20 bis 22 im Blick. Das ist in Johannes 14, Verse 1 bis 5. Das könnt ihr auch mal aufschlagen. Zuerst redet er von dem Ort, den er bestimmt hat und zu dem er seine Jünger bringen will. Johannes 14, 1 bis 5. Da sagt er: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Das ist also hier eine vergleichbare Situation. Das Volk Israel und die Jünger. Das Volk Israel ist seit kurzem kein Sklavenvolk mehr und steht vor einer Wüstenwanderung in das Verheißene, aber für sie dennoch fremde Land. Ihre Nervosität über diesen Zustand wird an vielen Stellen deutlich. Die Jünger sind kurz davor, dass Jesus sie verlassen muss. Er verspricht, an einen Ort zu gehen, wo er für sie Wohnraum vorbereitet. Und dem Thomas haben wir es zu verdanken, dass wir über die Nervosität der Jünger in diesem Punkte Bescheid wissen. Dem Volk Israel wird ein Engel als Führer versprochen. Die Jünger bekommen den Heiligen Geist versprochen. Der Heilige Geist hat sogar dieselben Aufgaben wie der Engel vor dir her. Jesus sagt in Johannes 15, 26, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und weiter, 16, Vers 13, wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nichts aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkünden. So wie der Engel zum Volk Israel redete, mit welcher Stimme auch immer, so redet auch der Heilige Geist zu uns. Auch der Hinweis auf das aufmerksame und bereitwillige Hören mit der Entschlossenheit zu gehorchen fehlt in Jesu Abschiedsrede nicht. Da sagt er: Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Oder denkt an das Ende der Bergpredigt. Wer diese Worte hört und tut sie, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf festen Grund baut. Was Mose auf dem Berg gesagt bekommt, ist offensichtlich nichts anderes, als was seine Jünger von Jesus zugesprochen bekommen: einen Engel vor dir her oder den Heiligen Geist. Was ist nun noch mit der irritierenden Formulierung: Er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist? Hören wir, was Jesus über dieses Thema sagt. Matthäus 12, Vers 31. Da sagt er: Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Markus 3, Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden, die Sünden und die Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Im Lichte dieser Aussagen Jesu über den Heiligen Geist verstehe ich jetzt auch endlich Exodus 23, Vers 21. Frage: Warum wird der Engel das Übertreten nicht vergeben? Antwort: Weil er nicht zuständig ist. Widerspenstigkeit oder Rebellion dem Engel gegenüber, wie es im Alten Testament genannt ist, ist vergleichbar mit dem Begriff der Lästerung des Heiligen Geistes. Lehne ich also bewusst ab, mich durch den Heiligen Geist führen zu lassen, verliere ich automatisch auch Kontakt zu dem, der für mich die Vergebung bewirkt. Diesen alttestamentlichen Text mir von Jesus vorlesen zu lassen, das hat mir sehr geholfen, seinen Inhalt zu verstehen und einzuordnen. Ich muss nicht mehr denen glauben, die mir sagen wollen, dass das eigentliche christliche Leben erst mit den Ereignissen der Apostelgeschichte beginnt. Jetzt fehlt vom Kapitel 23, auf das ich mich in diesen zwei Predigten beschränkt habe, nur noch ein Gesichtspunkt, der für mich eine ganz praktische Bedeutung hat. Ich lese in Vers 28, also 2. Mose 23, Vers 28, auch werde ich Angst vor dir hersenden, damit sie die Heviter, Kanaaniter und Hethiter vor dir vertreibt. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Nicht in einem Jahr, sondern nach und nach. In der englischen Bibel, da hieß das so schön, little by little. Nach und nach. Dieser Abschnitt kann verstanden werden als Warnung Gottes vor einem Evangelium der Gier. Habt ihr diesen Begriff schon mal gehört? Evangelium der Gier? Ich will alles auf einmal, alles jetzt. Was ist das schon wieder? Evangelium der Gier. Manchmal wird, besonders von Internetkanzeln, gelehrt, dass der Heilige Geist, wenn er auf Menschen ausgegossen wird, diesen Menschen in einem Augenblick komplett umkrempelt. Ja, es gibt auch fantastische Geschichten von Menschen, deren Leben vor der Bekehrung voller ungelöster Probleme steckte. Und danach waren alle Probleme weg. Ich gestehe, dass ich nicht zu diesem Personenkreis gehöre. Ja, der Heilige Geist öffnet mir die Augen über meine Probleme, aber nein, er hat sie noch nicht alle gelöst. Einzeln nacheinander will ich sie vor dir her ausstoßen, bis du zahlreich bist, bis du auch kräftig geworden bist. Damit ist nicht gesagt, dass er das nicht könnte. Damit ist nicht gesagt, dass der Heilige Geist das nicht kann. Er kann alles. Aber wir müssen auch immer mitkommen und mit dem Geist Schritt halten. Paulus drückt es im Philipperbrief so aus. Philipper 3, Vers 13, da sagt er, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Wo sind meine Amoriter, meine Hethiter? Seid ihr mit euren Perisitern schon fertig? Sind die Hiviter und die Jebusiter unser nächstes Ziel? Ich bin jemand, der nicht gerne viele Dinge gleichzeitig anpackt. Also Multitasking ist nicht mein Ding. Daher bin ich so dankbar, dass mir hier verheißen wird, dass mein Engel vor mir her mich nach und nach zum Ziel führen wird. Und das Ziel kennt er und er kann das. Ich muss ihm nur folgen. Amen.